Genau, mein Thema ist die Frauenrechtsbewegung in der Türkei und die gliedert sich wie folgt. Also ich biete erstmal so einen historischen Überblick über das Ganze. Also die Frauenrechtsbewegung in der Türkei, die teilt sich in drei Phasen. In die erste Phase, die fängt an ab 1923 mit der Republiksgründung der Türkei. Die zweite Phase ab 1970, 1980, ist auch ein historischer Aspekt, den ich beleuchten möchte. Und dann natürlich als großen Block noch die Frauenrechtsbewegung heute, also Ära Erdogan. Wie sehen frauenrechtliche Fortschritte heute aus? Wie sehen die Gesetze dazu aus? Wie werden die eingehalten? Und welche Formen von Feminismen gibt es heute in der Türkei? So. Die erste Phase der Frauenrechtsbewegung beginnt eigentlich mit der Gründung der Türkischen Republik 1923. Und da wurde mit der osmanischen Vergangenheit gebrochen. Mit der Gründung, die von Mustafa Kemal Atatürk hier, der große Mann mit dem großen Hut auf dem Bild, wird als der Vater der neu gegründeten Türkei gefeiert. Und der Name Atatürk bedeutet im übertragenen Sinne auch sowas wie der Vater der TürkInnen. Und das ist aber, Atatürk ist nicht ein Nachname, sondern der Name wurde ihm zugeschrieben von der großen Nationalversammlung in der Türkei. Und es wurden eine Reihe von Fortschritte in Frauenrechtsangelegenheiten gemacht, die sehen so aus. Und zwar gab es die Schulpflicht für Jungen und Mädchen ab 1924. Die Scharia wurde 1926 abgeschafft mit der Adaption des schweizerischen Zivilrechts. Dazu gehört, dass die Polygamie gesetzlich verboten wurde. Das Scheidungsrecht wurde eingeführt, Vormundschaft für die eigenen Kinder wurde auch mit aufgenommen und die Zivilehe als gesellschaftliche Norm festgesetzt. Das kommunale Wahlrecht für Frauen gibt es seit 1930 und das aktive und passive Wahlrecht seit 1934. Damit war die Türkei das erste muslimisch geprägte Land, das das Frauenwahlrecht eingeführt hat und das wird auch heute noch als eine der zentralen Erfolge der ersten Phase der Frauenrechtsbewegung hochgehalten. Nach den ersten Wahlen 1935 war der Anteil der Frauen in der großen Nationalversammlung bei 4,6%. Dieser Wert hat sich eigentlich aber bis 1999 nicht verändert. Also es gab Frauen in den Parlamenten, aber die Zahl derer, die in den Parlamenten saßen, ist eigentlich gar nicht angestiegen. In der Spätphase des Osmanischen Reichs haben sich viele Frauen zusammengeschlossen und es waren vor allem gebildete Frauen in Istanbul, die sich zusammengesetzt haben, um für ihre Rechte einzustehen. Und die Arbeit dieser Frauen wurde dann in diese frauenrechtlichen Bestrebungen Atatürks mit aufgenommen. Zum Teil wurden diese aber auch verboten. Und zwar deswegen, weil es einen Staatsfeminismus in der Türkei gab, also einen Feminismus von oben. Das bedeutet, dass alle Fortschritte oder die Frauenrechtsbewegung vor allem auferlegt wurde, überstülpt wurde und als Maßnahmen angesehen wurde, um einer westlichen, modernen Türkei den Weg zu ebnen. Die Frau oder die türkische Frau wurde offiziell als emanzipiert dargestellt und deswegen war es auch so, dass der Entstehung eines von unten angelegten, also einem eigentlich richtigen Feminismus, der Weg so ein bisschen ausgebremst wurde. Die Frauen wurden seinerzeit auch als Mütter der türkischen Gesellschaft verstanden und waren wieder mal auch nur das Werkzeug männlicher Ideale. Das bedeutet, sie wurden als Lehrerinnen angesehen, sie wurden als ja, waren eigentlich dazu da, um die jungen neuen türkischen Staatsbürgerinnen und Bürger zu erziehen und ihnen somit einen Platz in dieser neuen türkischen Republik zu gewährleisten. Diese Gesetze, die ich vorhin auch gezeigt habe mit dem Frauenwahlrecht, das ist zwar ein Erfolg, der dargestellt wurde, oder es war ein Erfolg für die Frauenrechte seinerzeit, aber es war eben wieder nur von oben auferlegt und deswegen kein wahrer Fortschritt in dem Sinne, dass sich die Frauen selbst emanzipatorisch entfalten konnten. Oder der Kemalismus hat Frauen darin bestärkt und hat ihnen eine Öffentlichkeit gegeben. Sie waren die modernen Frauen ihrer Zeit, sollten auch als solche angesehen werden und waren aber gewissermaßen auch so ein bisschen oder dienten dazu, dass sie diese westliche neue Türkei in ein positives Licht darstellen. Und um auch so ein bisschen die alte Türkei von ihren alten Strukturen zu befreien. Und genau, und die Frauen der neu gegründeten türkischen Nation sollten vorrangig biologische Erzeugerin der Nation sein, Grenzen ethnischer Gemeinschaften markieren, ein ideologisches Kollektiv reproduzieren, Vermittlerinnen und Trägerinnen kultureller Werte zwischen den Generationen sein und Akteurinnen in nationalen, ökonomischen und auch politischen Kämpfen sein. Das ist so ein kurzer Überblick über die erste Phase der Frauenrechtsbewegung in der Türkei. Da ist sehr lange dann erstmal nichts passiert. Es gab oder de facto hieß es dann so, es gibt Gleichberechtigung in der Türkei, es gibt Frauenrechte, Männer und Frauen sind gleich, wurde propagiert. Und deswegen bedarf es auch nicht weiterer Bestrebungen, nicht weiterer Gruppierungen, um noch mehr Emanzipation zu etablieren. Und es ging dann erst eigentlich in der zweiten Phase, also es wurde eigentlich das ganze 40 Jahre circa auf Eis gelegt bis in die 70er, 80er Jahre. Und mit dieser zweiten Phase der Frauenrechtsbewegung, die dann in den vorrangig in den 80er Jahren initiiert wurde, ging auch der oder der Militärputsch war einer der Faktoren, der die zweite Phase der Frauenrechtsbewegung eingeläutet hat. Ein Grund dafür ist, dass Parteien und vor allem auch linke Gruppierungen, die als Gegnerinnen des Kemalismus angesehen wurden, zu den Verliererinnen des Putsches gehörten. Also das Militär ist seit jeher eigentlich die Hüter oder der Hüter der kemalistischen Grundordnung. Und 1980 waren es vor allem linke Gruppen, die darunter zu leiden hatten, mit den Inhaftierungen von vorrangig Männern, die in diesen Gruppen aktiv waren, die waren inhaftiert und zum Schluss waren es die Frauen, die diese Gruppen weiterhin aufrechterhalten mussten. Und das ist so ein Aspekt, der die zweite Phase der Frauenrechtsbewegung einleitet in der Türkei. Ein anderer war, da habe ich ein Zitat dabei, das ist mit diesem Zitat eingeleitet worden. Achte darauf, dass die Frau stets den Knüppel auf dem Rücken spürt und ein Baby im Bauch hat. Das ist ein Zitat von einem Staatsanwalt aus dem Jahr 1987. Und zwar ging es da um eine schwangere Frau, die sich von ihrem gewalttätigen Mann scheiden lassen wollte. Und dieser Versuch, sich scheiden zu lassen, wurde abgelehnt mit diesen Worten. Und das hat dann dazu geführt, dass massenhaft Frauen auf die Straße gegangen sind und sich dagegen gewehrt haben, gegen diese Rechtsprechung. Und das war auch eine der ersten großen Demonstrationen in der Türkei, die sich für die Frauenrechte eingesetzt haben. Und es wurde auch zum ersten Mal das Private politisch mit diesen Bewegungen und mit diesen Demonstrationen. Und unter dem Motto Solidarität gegen Gewalt an Frauen hat sich diese Massendemonstration formiert. Und im Zuge dessen sind auch einige Solidaritätsnetzwerke in der Türkei entstanden. Es wurde auch das erste Frauenhaus Mordcatte 1990 eröffnet und es fand Solidarisierung untereinander statt. Also es war eine Frauenrechtsbewegung, die zum ersten Mal von unten stattfand und nicht wie in der ersten Phase der Frauenrechtsbewegung von oben. Zu den gesetzlichen Änderungen während der zweiten Phase der Frauenrechtsbewegung ist zu sagen, dass die Türkei die UN-Frauenrechtskonvention 1985 ratifiziert hat. Und die bietet zumindest die Möglichkeit oder ist eines der wichtigsten Menschenrechtsinstrumente für Frauen. Und mit Ratifizierung dieser Konvention verpflichten sich Staaten auch, für die Gleichstellung von Frauen zu sorgen. Zumindest, dass sie den Versuch unternehmen, für Gleichstellung zu sorgen. Und es waren dann feministische AktivistInnen und im Zuge dieser UN-Frauenrechtskonvention wurde da in Zusammenarbeit wurden einige auch relevante Gesetze erlassen. Und zwar gehört dazu, dass die Erwerbstätigkeit einer Frau, einer verheirateten Frau, nicht mehr von der Erlaubnis ihres Ehemanns abhängig ist. Also das war bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass eine Frau erstmal ihren Ehemann darum bitten musste, erwerbstätig zu sein. Und es hat sich damit dann geändert. Frauen haben seit 1997 auch das Recht, nach der Eheschließung ihren Mädchennamen weitertragen zu dürfen. Und der Zivilstand ledig, verheiratet, verwitwet, wurde aus den Personalausweisen gestrichen. Also das waren eine der Erfolge, die im Zuge dieser zweiten Phase der Frauenrechtsbewegung erreicht wurden. Das sind erstmal so kleine Schritte, die in der Hinsicht unternommen wurden, aber zumindest hat sich da so ein bisschen was getan und man kann aus dieser zweiten Phase auch entnehmen, dass zum ersten Mal eben Frauen füreinander auf die Straßen gegangen sind und das Private politisch wurde. Das war so ein kleiner Rundumschlag über die Geschichte der Frauenrechtsbewegung in der Türkei, ganz schnell durchgesprungen eigentlich, 80 Jahre Geschichte. Ich möchte auf die Frauenrechtsbewegung heute vor allem kommen und da auch auf die Ära Erdogan, also auch auf die AKP-Regierung. Und zwar, also dieses Bild hier, das ist entstanden bei einer 8. März-Demonstration. Man sieht hier überall steht Hayır, das Wort Nein auf Türkisch. Da ging es um das Verfassungsreferendum, das initiiert wurde. Und das stand natürlich, diese Demonstrationen standen da im waren da ganz klar unter dieser Voraussetzung auch. Es ging da nicht nur um die Frauenrechtsbewegung an sich, sondern auch um eine Kritik an dem bestehenden System. Die Ära Erdogan oder seitdem die AKP regiert, das ist 2002, das sind jetzt 17 Jahre, seitdem die AKP in der Türkei regiert, gab es in der ersten Phase frauenrechtliche Besserungen. Also das hat angefangen mit EU-Beitrittsgesprächen, aber es wäre falsch zu sagen, dass es nur also dass man das nur daran festmachen kann. Es war auch die unermüdliche Arbeit von AktivistInnen, die versucht haben, da für eine bessere Gesellschaft einzustehen. Und 2002 kam die AKP auch an die Regierung mit dem Versprechen, mehr Demokratie in die Türkei zu bringen und auch die Zivilgesellschaft zu stärken, für mehr Minderheitenrechte einzustehen, die Rolle der Frau zu stärken. Und da wurden erste Verbesserungen unternommen. Und zwar wurden zum Beispiel auch wurde das Strafgesetz angepasst, es wurden Frauenrechte, also geschlechtsspezifische Straftaten, da wurde der Straftatbestand erhöht und es wurden zum Beispiel die Vergewaltigung wurde strafrechtlich relevant, was bis dato nicht der Fall war. Trotzdem ist es so, dass die AKP vor allem auch auf die Stärkung der Rechte muslimischer Frauen achtet. Und da hat sie auch, es gibt, genau, und die Themen, die da in der Hinsicht besetzt werden, sind vor allem auch muslimische oder religiöse Themen. Und Frauenrechte sind auch zum Teil abhängig von religiös-fundamentalistischen Gruppen, weil es in dem Sinne keinen Wohlfahrtsstaat in der Türkei gibt. Dafür gibt es religiöse Organisationen, die Frauen unterstützen, wenn sie zum Beispiel auf Hilfe angewiesen sind. Das hat natürlich zur Folge, dass da eine Abhängigkeit besteht zwischen den Frauen, die auf Hilfe angewiesen sind, seien es alleinerziehende Mütter oder ja, also vor allem diese Gruppe. Und die sind auf diese Hilfe angewiesen und diese Lücke wird von diesen religiösen Organisationen gefüllt. Und man kann auch beobachten, dass vor allem vor Wahlen da die Unterstützungsleistungen für diese Frauen auch steigen. Es ist eine neue Form des Patriarchats in der Türkei erstarkt, seitdem die AKP regiert. Und zwar gibt es mehr und mehr die Tendenz eines soziokulturellen Konservatismus und der Neoliberalismus werden stark miteinander vermischt. Also die Rollenbilder sind immer noch dieselben. Frauen haben Mütter zu sein, Ehefrauen zu sein, müssen sich um Haushalt und Kinder kümmern. Gleichzeitig sind sie auch dafür verantwortlich, irgendwie berufstätig zu sein. Und das ist zum ersten Mal in diesen letzten 17 Jahren auch zu beobachten, dass da die Situation der Frauen immer schlechter wird, dass sie natürlich im Zuge der neoliberalen Bestrebungen der AKP darauf angewiesen sind, zu arbeiten und aber auch einem konservativen Rollenbild der Gesellschaft sich irgendwie anpassen müssen. Das ist so ein kleiner Überblick zur Ära Erdogan. Also es ist sehr viel, anfangs wurden zumindest die Versuche unternommen, frauenrechtliche Verbesserungen irgendwie einzuleiten. Man kann dann aber anhand von Schattenberichten von NGOs, also die UN-Frauenrechtskonvention, gibt Schattenberichte oder es gibt Schattenberichte und da haben 12 NGOs aus der Türkei dann teilgenommen und haben mal offengelegt, wie tatsächlich die Situation der Frauen in der Türkei aussieht. Und da sieht man dann auch ganz, also es gab gesetzliche Änderungen und vor allem waren das negative gesetzliche Änderungen, die so aussahen, dass zum Beispiel das Strafmaß für den Sexualverkehr unter Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren erhöht wurde, um überhaupt die sexuelle Interaktion in der Altersgruppe zu minimieren. Die Strafe für sexuellen Missbrauch von Kindern wurde reduziert, indem statt von Missbrauch von einer Belästigung gesprochen wird. Und bei sexuellem Missbrauch werden auch nur körperliche Beweise zugelassen. Psychische Verletzungen bleiben dabei außen vor. Es wird, also man kann da dann auch sehen, dass einerseits versucht wird, die Kinder zu schützen, zumindest untereinander zu schützen, indem sie keinen Sex miteinander haben im Alter zwischen 15 bis 18 Jahren. Gleichzeitig schützt man sie aber nicht, indem man zum Beispiel von sexueller Belästigung spricht, wenn sie misshandelt werden. Und ja, das sind eine dieser, oder das sind negative Entwicklungen, die sich in der Türkei in den letzten Jahren ergeben haben. Diese Schattenberichte sind aus dem Jahr 2016. Seitdem gab es keine neueren mehr. Also es sind die neuesten Veröffentlichungen. Und neben gesetzlichen Verschärfungen gibt es auch, werden von Regierungsseite oder auch von offizieller Seite Rollenbilder vertreten, die so aussehen. Familienplanung und Verhütung sind nichts für muslimische Familien. Eine Frau, die sagt, weil ich arbeite, werde ich keine Mutter sein, verleugnet ihre Fraulichkeit. Eine Frau, die die Mutterschaft ablehnt, die es unterlässt, zu Hause zu sein, ganz egal wie erfolgreich ihr Berufsleben ist, ist fehlerhaft, ist unvollkommen. Das sagt Recep Tayyip Erdogan über Frauen. Also man sieht, welches Familien- oder welches Frauenbild da propagiert wird. Und das macht sich auch im öffentlichen Diskurs bemerkbar. Wenn ein Regierungschef so etwas über Frauen sagt, dann macht das was mit der Gesellschaft, dann verändert das natürlich auch also die Stimmung, wie Frauen gesehen werden. Und es ist natürlich gleichzeitig auch ein Abbild davon, wie der Querschnitt dieser Gesellschaft derzeit aussieht. Frauen werden eben primär im Kontext der Familie betrachtet und eben nicht mehr als Individuen mit eigenen Rechten, sondern immer im Kontext der Familie. Und Erdogan verurteilt zum Beispiel auch öffentlich Abtreibungen, indem er diese als Mord denunziert. Da werden in öffentlichen Aussagen, wird es dann tatsächlich auch genau so benannt, das ist Mord, wenn Frauen sich dazu entschließen, abzutreiben. Und es ist auch so, dass nur 9 von 184 Krankenhäusern in der Türkei bereit sind, Abtreibungen durchzuführen. Also es gibt zwar oder es ist in der Türkei legal, bis zur 10. Schwangerschaftswoche abzutreiben, aber was bringt einem denn dieses Gesetz, wenn nur 9 von 184 Krankenhäusern das dann tatsächlich auch ausführen? Und viele oder der Großteil sagt, dass sie überhaupt keine Abtreibung durchführen. Andere sagen, dass sie nur im äußersten Notfall einen Eingriff vornehmen würden. Aber der Großteil erklärt sich nicht dazu bereit, überhaupt abzutreiben. Die Beschäftigungsrate der Frauen in der Türkei liegt bei 28%. Der OECD-Durchschnitt ist bei 57,2%. Das sind ziemlich negative oder gefährliche Entwicklungen, weil natürlich wenn eine Frau beschäftigt ist, ist sie auch bereit, für sich selbst zu sorgen, ist sie auch bereit dazu, sich aus einer toxischen Beziehung zum Beispiel zu lösen und für sich selbst zu sorgen und gleichzeitig auch den Mut aufzubringen, aus einer solchen Beziehung zum Beispiel diese zu verlassen. Und deswegen ist dieser Wert bei 28% ziemlich niedrig. Genauso auch 9,4% der Frauen in der Türkei sind Analphabetinnen im Vergleich Männer. Bei den Männern sind es nur 1,9%. Also der Faktor Bildung wird da ziemlich vernachlässigt. Es ist auch so, dass in abgelegenen Regionen es vermehrt religiöse Schulen gibt, also die sogenannten Imam-Hatib-Schulen, die eigentlich dazu da sind, um religiöse Gelehrte auszubilden. Aber zum Teil ist es so, dass es an diesen abgelegenen Orten eben nur diese Schulen gibt. Und das führt dann wiederum dazu, dass die vor allem Mädchen da sehr wenig Bildung erfahren können. Geflüchtete Frauen werden vermehrt zu Opfern sexueller Ausbeutung und auch zu Menschenhandel. Das geht aus den Berichten hervor. In der Türkei leben derzeit 4 Millionen Geflüchtete. Davon sind 1,6 Millionen geflüchtete Frauen aus Syrien und geflüchtete Mädchen aus Syrien. Und es gibt 22 Camps in der Türkei. Davon leben aber nur 3% der Frauen in diesen Camps. Es sind eigentlich 97%, die außerhalb davon leben und da irgendwie versuchen müssen, über die Runden zu kommen und versuchen, da ihr Überleben zu sichern. Und es ist vor allem so, dass in den Grenzregionen da auch von offiziellen Stellen, dass offizielle Beauftragte Ehen arrangieren, also so Zweit- und Drittehen, und dann dafür sorgen oder dazu beitragen, dass diese Frauen sexuell ausgebeutet werden. Das sind vorrangig auch 15- bis 18-jährige Mädchen, die in diese Ehen gesteckt werden und bei denen man dann überhaupt auch nicht mehr weiß, was mit diesen Mädchen geschieht in naher Zukunft. Also das sind junge Frauen, die auf sich alleine gestellt sind, die vor Krieg fliehen und dann in der sexuellen Ausbeutung enden. Zwischen 2010 und 2017 sollen 1.964 Frauen in der Türkei ermordet worden sein. Sollen ermordet worden sein, weil diese Zahlen ziemlich ungenau sind. Das sind diese Zahl von 1.964 Frauen ist eine Zahl, die nicht von offizieller Stelle stammt, sondern von Organisationen, die selbstständig versuchen, das zu protokollieren, weil das von offizieller Seite vernachlässigt wird. Es sind vor allem in Städten Frauen, also in Großstädten Frauen davon betroffen, die einen modernen Lebensstil anstreben. Und es ist auch so, dass bei Recherchen zu häuslicher Gewalt 38% der Frauen angeben, dass sie Opfer häuslicher Gewalt wurden oder sexuelle Gewalt erfahren haben. Und nur 89% oder 89% geben dann davon an, dass sie aber nicht Hilfe gesucht haben oder das nicht gemeldet haben. Und die Frauen, die dann nach solchen Gewalttaten Anzeige erstatten, werden vorrangig eigentlich mit Inkompetenz an polizeilichen Stellen konfrontiert, weil 81% der Frauen überhaupt, also deren Aussagen werden nicht aufgenommen. Und bei 27% wird sogar eine Versöhnung mit dem Ehemann initiiert und ausgehandelt. Das ist eine dieser ehrenamtlich arbeitenden Aufklärungsstellen, die versuchen, das alles publik zu machen. Und im Monat September 2019 sind 53 Frauen ermordet worden von Männern. Also 30 Tage hat der September, 53 Frauen ermordet, das sind fast 2 Frauen am Tag. Ich habe hier mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, wer die Täter waren. Es waren 15 Ehemänner, dann folgen männliche Verwandte, Partner, Söhne, ältere Brüder, Ex-Männer, eine Familie des Ehemanns, ein Bruder des Ehemanns und 17 Täter wurden noch nicht ausfindig gemacht. Tötungsarten, meistens durch Messer oder anderes Schneidwerkzeug, Schusswaffen, Ertrinken, Stürzen, chemische Substanzen. Verbrennungen, also und 17 Frauen, bei denen ist auch die Todesursache noch nicht geklärt. Und die Orte, an denen die Frauen umgebracht werden, sind eigentlich, also 30 Frauen von den 53 wurden zu Hause ermordet. Der Rest auf der Straße, im Park, in der Scheune, Veranstaltungsort, Supermarkt, Hotel. Und bei 11 Frauen ist es noch nicht geklärt, wie sie umgekommen sind. Genau, also das sind erschreckende Zahlen dazu, wie Femizide, wie Frauenmorde in der Türkei heute noch aussehen. Und da stellt sich die Frage, inwiefern wird darauf reagiert? Und zwar gibt es verschiedene Arten von Feminismen heute in der Türkei. Die größten eigentlich sind der antikapitalistische Feminismus, der kurdische, der kemalistische und der muslimische Feminismus. Man kann nicht von dem Feminismus in der Türkei sprechen. Es ist keine homogene Gruppe. Es sind verschiedene Formen, die alle unterschiedliche Ziele auch haben. Da habe ich auch ein Zitat von Pinar Selek, das ist eine bekannte Soziologin und Frauenrechtlerin. Die feministische Bewegung ist die erste, die Themen wie Sexualität, Körper, Heirat, Reproduktion und Familie, die ehemals als private und nicht politische Bereiche galten, auf die politische Bühne bringt. Indem sie diesen Forderungen Ausdruck verleihen, haben die Feministinnen diese in Themen öffentlicher Politik verwandelt. Die Feministinnen der Türkei fokussieren sich in ihrer Arbeit vor allem auf Femizide. Zweitrangig sind dann Beschäftigungssituationen, Körperpolitiken sowie auch die politische Partizipation von Frauen. Und auch wenn sich die Ausgangssituation oder die Anliegen der Feministinnen unterscheiden, ist es trotzdem so, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt. Und der gemeinsame Nenner sieht derzeit so aus, es ist Recep Tayyip Erdogan, also der gemeinsame Feind, lässt auch alle Formen des, oder alle Feminismen zusammenrücken. Und es zeigen vor allem die Gezi-Proteste aus dem Jahr 2013. Und da haben die Frauen- und geschlechterpolitischen Proteste zugenommen. 2003 waren es noch 30 Personen, die an queeren Demonstrationen teilgenommen haben. 10 Jahre später waren es 50.000 Menschen, die sich zusammengetan haben, um zusammen für mehr Rechte zu kämpfen. Und da ist genau diese Gezi-Proteste, die eigentlich so als Protest zur Wahrung einer der letzten Grünflächen in der Türkei angefangen haben, die haben dazu geführt, dass verschiedene Formen, verschiedene Feminismen heute näher zusammengerückt sind. Und das zeigt sich auch an den 8. März-Demonstrationen, die auch heute immer noch so funktionieren, wie damals die Gezi-Proteste angefangen haben. Da kommen alle verschiedensten Frauen und queere Menschen und Männer irgendwie zusammen und versuchen da gemeinsam auf die Straße zu gehen und auch Kritik am bestehenden System zu üben. Ich gehe jetzt auf die verschiedenen Formen der Feminismen ein und fange da mal mit dem kemalistischen Feminismus an. Der hatte die Vormachtstellung, oder es war seinerzeit, vor allem in der ersten Phase der Frauenrechtsbewegung, war der relevant. Heute ist das weniger, hat so ein bisschen seine Vormachtstellung abgegeben an den muslimischen Feminismus und an den kurdischen Feminismus. Die sind eigentlich so die zwei polarisierenden feministischen Strömungen. Der kemalistische Feminismus hatte seinerzeit, hat dagegen gekämpft, dass der Laizismus aufgeweicht wird und hat sich auch so ein bisschen als Gegner der muslimischen Frauen oder als es waren Gegnerinnen gewissermaßen der muslimischen Frauen, weil sie für eine säkulare Türkei einstanden. Und säkulare Türkei, die den Laizismus hochhält, versteht es nicht oder sieht es nicht gerne, wenn Frauen für ein Kopftuch kämpfen. Und das ist eines der Ziele des muslimischen Feminismus. Also da liegt ganz klar der Fokus auf der Kopftuchdebatte. Es ist so, dass in der Türkei Frauen, die ein Kopftuch tragen, nicht studieren durften oder auch nicht in öffentlichen Einrichtungen arbeiten durften und somit sie für ein Recht auf Kopftuch beharrt haben, weil es wieder die Frauen waren, die darunter zu leiden hatten, also muslimische Männer, denen war es erlaubt, an den Universitäten zu studieren, denen war es auch erlaubt, in öffentlichen Einrichtungen zu arbeiten, aber Frauen durften nicht mit Kopftuch studieren oder sich bilden. Und somit wurde oder ist das Kopftuch ein Symbol der Freiheit für muslimische Feministinnen, was aus der westlichen Sicht natürlich erstmal so ein bisschen, kann man nicht wirklich nachvollziehen. Wir würden das als Symbol der Unterdrückung bezeichnen. Im muslimischen Feminismus ist das aber das Symbol der Freiheit. Weil Frauen, die studieren können und sich für ihre Religion entscheiden und sich aber auch die Möglichkeit haben, sich zu bilden, dann auch erst aktiv an einer Gesellschaft irgendwie teilnehmen können. Und die AKP-Regierung hat dann auch versucht, die Forderungen der muslimischen Feministinnen umzusetzen. Denen wurde dann auch vorgeworfen, dass sie das nicht aus feministischen Gründen machen, sondern um den Islam mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Das kann man auch so sagen. Also es gab eine muslimische Bewegung oder eine muslimische Frauenrechtsbewegung, Die wurde im Zuge dieser Debatten nicht herangezogen oder deren Expertise, sondern die AKP-Regierung hat sich dann ein Gremium selber zusammengebastelt, in dem dann diese Frauen die Sprecherin dieser Kopftuchdebatte wurden, und man hat sich dann eben nicht auf diese Frauen verlassen, die sowieso schon in diesen bestehenden Strukturen waren. Diese muslimischen Feministinnen sehen oder stehen auch einem politischen Islam kritisch gegenüber. Also sie stehen zwar für eine Liberalisierung des Kopftuchtragens, aber sie sehen den politischen Islam als kritisch an. Und das macht sich so deutlich, dass sie zum Beispiel, dass Männer die Aufgabe hatten, die Frauen in dem Sinne zu verschleiern oder zu verhüllen, damit keine erotische, dass da keine Erotik rüberkommt, und dass somit auch so ein bisschen ihnen nicht die Möglichkeit nimmt, gute, gläubige Muslime zu sein. Und die Kopftuchdebatte wurde abgeschafft, oder das Kopftuch wurde kurzer Zeit abgeschafft. Die AKP hat da ein Gesetz initiiert, das dazu geführt hat, dass das Kopftuchverbot aufgehoben wurde und dass Frauen auch an Universitäten studieren durften oder auch in öffentlichen Einrichtungen arbeiten durften. Das wurde dann aber von einem Staatsanwalt als verfassungswidrig anerkannt, weil damit wieder diese Ordnung, die kemalistische Grundordnung, die versucht wird aufrechtzuerhalten, dass die Türkei ein säkularer Staat ist, ein laizistischer Staat, bei dem es nicht sein darf, dass durch Kopftücher das daran gerüttelt wird. Und von der Europäischen Menschenrechtskonvention wurde das als verfassungswidrig zwar eingestuft, aber im Zuge der geschichtlichen Lage der Türkei mit dem Laizismus, das ist einer der Grundpfeiler der türkischen Geschichte, wurde das in dem politischen Kontext als in Ordnung empfunden. Und dieses Kopftuchverbot, das gab es nur zwei, also die Aufhebung des Kopftuchverbots gab es dann eben nur für 2 Monate. Und normalerweise folgt dann nach so einem Kopftuchverbot dieses Verbot einer Partei. Also die AKP hätte dann in dem Zuge verboten werden müssen, wie es die Geschichte der Türkei auch zeigt. Das fand aber nicht statt. Die AKP-Regierung und die AKP an sich, die durften weiter bestehen. Und es hat sich dann auch so entwickelt, dass eigentlich seit 2010 es erlaubt ist, mit Kopftuch an Universitäten zu studieren. Und seit 2013 ist es auch Frauen im Staatsdienst mit Kopftuch mittlerweile erlaubt, zu arbeiten. Also das hat sich in der Hinsicht gewandelt. Der muslimische Feminismus hat da auch eines ihrer Kernthemen umsetzen können und ist da zum Erfolg gekommen. Inwiefern aber dann eben, aber da, das war eben eines der Erfolge nicht der muslimischen Feministinnen, sondern eigentlich der AKP-Regierung, die mehr und mehr versucht, den Islam in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Der kurdische Feminismus ist eigentlich einer der populärsten oder einer der größten Bewegungen heute, der feministischen Bewegungen in der Türkei. Und der ist dadurch entstanden, oder das Verständnis vom Frausein wurde vor allem in der zweiten Phase der Frauenrechtsbewegung von türkischen Gebildeten und der Mittelklasse zugehörigen türkischen Frauen geprägt und definiert. Und die kurdische Frauenbewegung hatte auch weniger die Etablierung eines Frauenbewusstseins Sinn, sondern ein generelles Selbstbestimmungsrecht für alle Kurdinnen und Kurden. Und viele der kurdischen Feministinnen geben auch an, dass sie während der Unabhängigkeitsbewegung von ihren eigenen, also von ihren männlichen Genossen frustriert waren, weil sie wieder von denen in Schubladen gesteckt wurden oder von ihnen Aufgaben auferlegt bekommen haben und sich da in dem Sinne wieder nur männlicher Ideale irgendwie fügen mussten. Gleichzeitig sehen sie aber Abdullah Öcalan als die Führungsfigur an, die als Feminist oder der eine feministische Agenda auch verfolgt hat. Also Abdullah Öcalan, der zwar Also der eine demokratische Autonomie schaffen möchte, aber gleichzeitig auch patriarchale Strukturen in einem Kurdistan abschaffen möchte. Und deswegen war auch Abdullah Öcalan als Verbündeter der kurdischen Frauenbewegung einer, den man gerne in seinen Reihen gesehen hat. Und es ist auch so, dass Frauen nicht mehr nach Erlaubnis fragen, sondern mittlerweile selbstsicherer und autonomer im politischen Mitmischen. Es gibt mehr und mehr kurdische Bürgermeisterinnen. Es gibt diesen Co-Vorsitz, der geteilt wird von Männern und von Frauen. Also da entsteht eine Gleichermaßen oder eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Und kurdische Frauenrechtsaktivistinnen sehen aber auch nicht nur das Patriarchat und den Nationalismus, den Autoritarismus und den Kapitalismus als den Ursprung von jeglicher Form der Ungleichheit an, sondern beziehen all diese intersektionalen Handlungsstränge in all ihre Ziele und auch in ihre Aktivitäten mit ein. Und genau, versuchen da in dem Sinne nicht nur gegen das Patriarchat vorzugehen, sondern auch gegen den Nationalismus, den Autoritarismus und den Kapitalismus gleichermaßen. Und das führt mich zu der vierten Form, dem antikapitalistischen Feminismus. Der sieht das Patriarchat als ein Produkt der kapitalistischen Weltordnung an, also kein Ende des Patriarchats, sondern Ende des Kapitalismus. Der antikapitalistische Feminismus erstarkte eben, wie schon erwähnt, nach dem Militärputsch 1980. Und der ist vor allem eben auch mit der zweiten Phase der Frauenrechtsbewegung entstanden und mit der Gefangennahme vieler Männer aus linken Strukturen ergaben sich für diese politisch aktiven Frauen viele neue Möglichkeiten. Und linke Feministinnen stellen auch die erste Phase des Feminismus in der Türkei in Frage, weil er also nicht für eine wirkliche Emanzipation der Frauen gesorgt hat, sondern eben nur symbolisch für den nationalistischen Diskurs stand. Also es ging darum, eine moderne Türkei zu etablieren, und da war es schick, sich mit Frauenrechten zu schmücken, nicht aber tatsächlich für Frauenrechte, oder für die Gleichstellung von Männern und Frauen tatsächlich zu sorgen. In der Hinsicht ist natürlich auch die erste Welle des Feminismus ein Paradebeispiel für patriarchale Verhaltensmuster. Also dass dann da wieder die Frauen dafür herhalten müssen, Feminismus irgendwie umzusetzen, obwohl man eigentlich überhaupt nicht für Gleichberechtigung sorgt. Und dann abschließend dazu, was kann man dazu sagen, wie sieht die Frauenrechtsbewegung heute aus? Oder allgemein ist zu sagen, dass die Entwicklung im Bereich der Gleichberechtigung eher regressiv ist. Also wir hatten in der ersten Phase, hat man versucht, mit Wahlrecht und so weiter, das irgendwie dafür mehr Gleichheit zu sorgen. Dann in der zweiten Phase, die war ziemlich türkisch geprägt und nationalistisch geprägt oder auch zum Teil auch nur von linken Frauen für gebildete Frauen. Und zumindest aber waren sie trotzdem eine zum ersten Mal funktionierende Frauenrechtsbewegung, aber die hat sich eingestellt bis zu dem Zeitpunkt oder hat nicht weiter fruchten können bis zu dem Zeitpunkt, als eigentlich in den Gezi-Protesten alle Frauen und alle Menschen, die von einem Staat irgendwie die Schnauze voll hatten, sich dagegen auferlegen wollten und dafür mehr Gleichberechtigung für alle gefordert haben. Konservative Frauenbilder beherrschten immer noch den öffentlichen und politischen Diskurs. Das zeigen Zitate wie das von Erdogan, dass Abtreibungen nicht ohne weiteres möglich sind, dass Frauen als Mütter dargestellt werden, als Ehefrauen, aber nicht oder als Familienwesen, aber nicht als eigenständige Frauen. Gewalt ist ein riesengroßes Thema bis zu Femiziden. Es kommen unfassbar viele Frauen immer noch um. Es werden nicht weniger. Also die Frauenrechtsbewegung ist wahrscheinlich, oder der Feminismus ist nötiger als je, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Frauen tatsächlich umkommen. Es besteht aber in keinster Weise die Ambition von Regierungsseite, die Situation der Frauen zu verbessern oder überhaupt eine Gesellschaft zu etablieren, die für mehr Gleichberechtigung sorgt. Und die aktuelle politische Entwicklung schlägt sich eher in einer Ablehnung von Reformen und mündet in einem passiv-autoritären Politsystem, das eher Demonstrationen zerschlägt, als sie zuzulassen oder dafür mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Aber es ist nicht alles schlecht, zumindest formiert sich eine Frauenbewegung, die so stark ist wie nie zuvor. Es gehen immer mehr Frauen gemeinsam auf die Straße, es gehen immer mehr queere Menschen und Frauen und auch Männer gemeinsam auf die Straße, die gegen dieses politische System in der Türkei sind. Und alles in allem wird die politische Zukunft der Türkei eigentlich mit den Frauenrechtsbewegungen entschieden werden. Und das zeigen diese Massenproteste, die am 8. März, die am 25. November jedes Jahr stattfinden, egal, ob sie erlaubt sind oder nicht. Die Frauen kommen zusammen auf die Straße und alle Personen, die sich gegen dieses System stellen.